Der nördliche Endpunkt der Usedomer Bäderbahn bildet einen harten Kontrast zu den anderen Stationen entlang der Küste. Verglichen mit den herausgeputzten Ferienorten, allen voran den sogenannten Kaiserbädern im Süden der Ostseeinsel, hat man hier den Eindruck eines Halts auf freier Strecke.
Der nächste Halt ist Peenemünde.
Kein Bahnhofsgebäude, lediglich eine gepflasterte Bahnsteigfläche erwartet die Zugreisenden in dieser entlegenen Gegend. Ein Gestänge in Blau, das schon leicht abblättert, trägt das Schild mit dem Schriftzug Peenemünde. Und doch ist dies einer der zentralen Erinnerungsorte, nicht nur der deutschen Geschichte, sondern der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Gegensätze prägen diesen Schauplatz, der einst vom Fischerdorf zur modernsten Forschungsstätte auf dem Kontinent mutierte, der heute gerade mal 350 Einwohner zählt, den seit der Wende aber mehr als 6 Millionen Menschen besucht haben. Doppeldeutigkeit und Widersprüche sind hier allgegenwärtig, zuallererst in der Erinnerungskultur. Die Entwicklung ballistischer Raketen mit todbringenden Sprengköpfen, vom Naziregime seit Ende der 30er Jahre mit unglaublichem Einsatz von Geld und Logistik vorangetrieben, betrachten manche noch immer als Geburtsstunde der Raumfahrt. Das Urteil der Geschichtswissenschaft dagegen ist eindeutig. Hier hat man Fernwaffen konstruiert, über deren Wirkung kein Zweifel bestehen konnte. Was die einstige Heeresversuchsanstalt hervorbrachte, markiert einen der dunkelsten Punkte deutscher Geschichte. Verlässt man die Endhaltestelle, ist man schnell drin in der ausgedehnten Denkmallandschaft, deren Kern das Historisch-Technische Museum, kurz HTM, ist. Dort treffe ich Philipp Aumann. Eines seiner Bücher über Peenemünde trägt den Titel »Vernichtender Fortschritt«. Prägnanter lässt sich das ambivalente Thema kaum fassen.
Uns geht es darum zu erzählen, schaut mal, das war eben eine epochale Innovation, die überhaupt nicht zum Wohl der Menschheit da war. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, der man sich in Peenemünde stellen muss, zu verstehen, Fortschritt ist nicht notwendig was Gutes.
Der Historiker Aumann leitet seit 2014 das HTM. Er verantwortet auch die jetzige Dauerausstellung. Sie dokumentiert im ehemaligen Kraftwerk der Anlage, was ab 1936 auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern erforscht und entwickelt wurde. Unter der militärischen Leitung des Wehrmachtsgenerals Walter Dornberger und des technischen Direktors Wernher von Braun arbeiteten Tausende von Menschen gleichzeitig an neuartigen Waffensystemen, etwa an der ersten funktionierenden Großrakete. Flüssigkeitsmotoren, Steuerungskonzepte, Werkstoffe wurden in immer größeren Prüfständen getestet, bis sie den militärischen Ansprüchen genügten. Die von der Nazi-Propaganda als Vergeltungswaffen titulierten Geschosse kamen dann ab Herbst 1944 zum Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Das Museum will aber über das Technische hinaus auch die Sozialstruktur des totalitären Staats darstellen.
Man kann aber auch lernen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs im Allgemeinen. Man kann über die nationalsozialistische Gesellschaft natürlich auch sehr viel lernen. Peenemünde war an sich auch eine Reichsmustersiedlung und diese gesamte sogenannte Volksgemeinschaft wurde hier ja an sich von Null auf aufgebaut. Das war ein entsiedelter Ort, der dann neu besiedelt wurde. In der Spitze haben hier ungefähr 15.000 Menschen gelebt.
Nur ein kleiner Teil davon seien Wissenschaftler gewesen, ergänzt Aumann. Fast alle Berufsgruppen waren vertreten. Vom Gärtner über den Werksfeuerwehrmann, den Lokführer der Werkbahn, Krankenschwestern, Kantinenpersonal, Verwaltungsangestellte, Facharbeiter zahlreicher Fremdfirmen, SS zur Bewachung des KZs. In diesem Museum bedarf nicht jedes Exponat der Erklärung. Manche Ausstellungsstücke liefern ihren Subtext gleich mit. Im Treppenhaus des Kraftwerks steht die Raketenspitze eines Aggregats 4, so die technische Bezeichnung der Rakete, die die Nazis Vergeltungswaffe 2, kurz V2, nannten. Den schwarzen Kegel, offensichtlich ohne Sprengladung abgeschossen, hat der Aufprall wie eine Zipfelmütze verformt.
An diesem Objekt sieht man natürlich auch, wie viel Gewalt in diesem technischen Gerät, in dieser Rakete drinsteckte, eben wie die zusammengeknautscht ist, wie ein Papierschiffchen, irgendwie so dieser massive Stahl. Und das ist das, was der jetzigen Dauerausstellung so ein zentrales Ding ist, so das Erzählen von Wohl und Wehe dieser Raketenentwicklung, dieser Innovation, eben erste je funktionierende Großrakete der Welt, erstes menschgemachtes Objekt im Weltall, aber eben natürlich für kriegerische Zwecke als Terrorwaffe geplant und eingesetzt und eben in Zwangsarbeit hergestellt.
Womit Philipp Aumann ein weiteres Kapitel der Janusköpfigkeit von Peenemünde anspricht. Die Entwicklung der Raketenwaffen machte das Hightech-Areal an der Nordspitze Usedoms zum Täterort. Als man technisch soweit war, sollte die Produktion der Aggregate in gigantischen Fertigungshallen anlaufen. Dafür setzte die SS Zwangsarbeiter und rund 1500 KZ-Häftlinge ein. Karlshagen 1 und 2 waren dem Konzentrationslager Ravensbrück unterstellt. Durch die schwere körperliche Arbeit, Mangelernährung und Misshandlung sowie durch Exekutionen nach Fluchtversuchen starben mindestens 230 KZ-Häftlinge, etwa 200 ausländische Zivilarbeiter und 11 sowjetische Kriegsgefangene. Peenemünde ist also auch ein Opferort. Wird an diese Schicksale ausreichend erinnert? Nachholbedarf sehen da diese beiden Besucher aus Bayern, jedenfalls in der Dauerausstellung.
Zu wenig, die dunkle Seiten.
Das Leid und Elend von den Zwangsarbeitern oder wie sie untergebracht, versorgt oder behandelt worden ist, eigentlich zu wenig.
Vielleicht waren sie noch nicht so ausführlich in der Denkmallandschaft unterwegs, einem Rundweg mit mehr als 20 Stationen. Der noch in der DDR sozialisierte Herr hat diese Orte schon aufgesucht und sich zuvor in die komplexe Geschichte eingelesen.
Diese Menschenopfer oder diese Opfer, die man auch in der Zivilbevölkerung hier hatte, das sind ja alles Sachen, die im Prinzip heute völlig vergessen sind. Man sieht immer bloß diese ganze große Kriegsgeschichte. Und wenn man sich die Straße zum Beispiel von Karlshagen nach Drassenheide anguckt, gibt es ja auch diesen großen Friedhof, wo an diese ganzen Häftlinge auch erinnert wird. Es wird auch immer wieder in Büchern beschrieben, unter welchen Opfern das ist. Also auch beim Bombenangriff, wie viele Opfer es da auch unter diesen Kriegsgefangenen gegeben hat. Das wird eigentlich meines Erachtens nach immer recht gut dokumentiert.
Museumschef Aumann weiß um die Gefahren nationalsozialistischer Ästhetik und deren Wirkung. Nicht zuletzt, wenn es um propagandistisch inszenierte Technik-Ikonen wie die Raketen geht. Wir stehen vor einer großformatigen Fotografie einer V1. Bilder wie dieses sollten die Durchhalteparolen eines Regimes unterfüttern, das um den Sieg fürchten musste.
Das ist für eine Zeitschrift im Krieg aufgenommen worden. Also das ist ein klares Propagandabild. Um zu zeigen, schaut mal, das sind jetzt die Waffen, mit denen wir den Krieg doch noch gewinnen können. Natürlich muss man sich dessen immer bewusst sein und aufpassen, dass man nicht diese Ästhetik, die ja ein ganz wichtiger Teil der Faszinationskraft des Nationalsozialismus war, dass man diese Ästhetik eben nicht reproduziert und bricht.
Nicht alle, die nach Peenemünde kommen, können oder wollen sich dieser Faszination entziehen. Doch für das Historisch-Technische Museum falle diese Klientel nicht ins Gewicht, sagt Aumann.
Es gibt selbstverständlich technikenthusiastische Communities. Es gibt auch nationalistische bis eben rechtsradikale Communities, für die Peenemünde was ganz Tolles ist, mit einer nicht ganz kleinen Schnittmenge auch. Die gibt's, aber die spielen eigentlich weder im Besuch noch in der öffentlichen Aufmerksamkeit jetzt eine große Rolle.
Im gläsernen Aufzug, der die Besucher durch die riesige Kraftwerkshalle zur Aussichtsplattform befördert, muss ich an den Satz eines Historikers denken. Die Ingenieure von Peenemünde suchten den Weg in den Himmel und bahnten im Auftrag ihrer Herren einen Weg in die Hölle. Da ist sie wieder, die Ambivalenz, die Zweischneidigkeit all dessen, was hier geschehen ist. Oben auf dem Dach mit seinen drei Kraftwerksschloten tut der Ostseewind gut. Verhuschte Klänge von Live-Musik trägt er herauf, von den Wikingertagen, einem Volksfest am Hafen. Es ist Hochsaison in Peenemünde, jetzt sind fast alle Besucher Usedom-Touristen. Auch dieser weitgereiste Ire aus Dublin zählt dazu, er nimmt eindeutig positive Eindrücke mit.
Ich denke, das Museum ist recht ausgewogen. Es deckt beides ab. Die guten Seiten, ich selbst bin Physiker, und die schlechten Seiten von Wissenschaft und Ingenieurswesen. Es sagt uns, alles kann für gute oder schlechte Zwecke genutzt werden. Und es regt an, über das, was hier passiert ist, nachzudenken. Vorhin sagte ich zu meinem Sohn, schau dir die Rakete dort an. Heute haben wir deshalb GPS und Satellitenkommunikation. Jede Menge Gutes. Es ist wie die Inschrift bei den Vereinten Nationen. Machen wir Schwerter zu Pflugscharen.
Sein Sohn, etwa Ende 20, stimmt zu. Nichts werde hier versteckt. Vielmehr zeige man, wie Gutes aus der Asche des Schlechten entstehen kann. Das Museum hier, sagt der junge Mann, sei schon in Ordnung.
I think it's good, because you know they're not hiding anything. So it's showing how good things can come from the ashes of bad things. And so I think it's okay to have a museum here.
Von der Aussichtsplattform schweift der Blick in alle Richtungen und man versucht sich vorzustellen, wie es aussah, als Tausende hier arbeiteten und dieser hermetisch abgeschirmte Teil Usedoms neben Berlin der einzige Ort mit einer elektrischen Werkbahn war. Tag und Nacht transportierte sie Menschen zu ihren Werkstätten, Versuchsständen, Büros, Kasernen. Wo standen die Baracken des Arbeitslagers, wo das mit Stacheldraht umzäunte Konzentrationslager? Wer die Trümmerlandschaft erkunden möchte, die die Angriffe britischer Bomber im August 1943 hinterlassen haben, muss das sichere Terrain des Museums verlassen. Etwa die Hälfte der gesamten Peenemünder Gemeindefläche ist Sperrgebiet und zugleich Naturschutzgebiet. Dort kommt man nur mit geführten Touren hinein, die veranstaltet Joachim Saathoff. Er hat früher als Flugzeugingenieur hier gearbeitet. In restaurierten Rohbuhr-Bussen aus DDR-Zeiten kutschiert er eine Handvoll angemeldeter Besucher durch das 2000 Hektar große Gelände.
Und hier sind wir jetzt gerade, hier. Hier fahren wir geradeaus hoch. 8000 Menschen haben hier mal gearbeitet, kann man sich kaum vorstellen. Und da sehen Sie praktisch hier diese Anlage. Hier kommt der Zug vorne an. Hinten ist das Krankenhaus, wie wir vom Arzt, Casino, Stabsgebäude gegenüber Feuerwehr, vorne die Wache, haben Sie gesehen. Da am Ende der Straße kommt die Rakete gleich heraus, die Sie gleich hier sehen. Und hier sieht man dieses Funktionsgebäude des Sauerstoffwerks, das kleine. Das stand hier vorne auf der rechten Seite. Und so ist diese Anlage hier zu begreifen.
Sich allein hier zu bewegen, ist verboten. In regelmäßigen Abständen tauchen rot umrandete Warnschilder auf. Munitionsbelastetes Gebiet, Lebensgefahr steht darauf. Routiniert spult Saathoff seine Informationskaskaden ab, immer wieder angereichert mit Anekdoten, aber auch mit Detailwissen, das er sich in Gesprächen mit Zeitzeugen angeeignet hat. In den Jahrzehnten seit Kriegsende, als die Sowjetarmee und das DDR-Militär hier aktiv waren, hat sich die Natur fast alles zurückerobert und fast sämtliche Spuren und Relikte der großtechnischen Anlagen überwuchert. Doch Saathoff klärt auf, scheint jeden Erdwall zu kennen, zeigt die ursprüngliche architektonische Gestalt vieler Bauten nebenbei auf einem Tablet-PC. Dann steigen wir aus.
Wir würden jetzt auf den Prüfstand 10 gucken. Das wäre dann für die Einsatzmodelle der Prüfstand, der zur Abnahme der Raketen vorgesehen war. Das ist die Spitze hier vorne. Und wir fahren dann gemeinsam jetzt im Nachgang zu dem Startplatz, wo die erste Großrakete der Welt am 3. Oktober 1942 an die Grenze zum Weltall geführt wurde. Im Rahmen einer Waffenentwicklung gelang es das erste Mal, von Menschheit geschaffen, einen Körper über die 80 Kilometer zu bringen. Es war damals kein Raumfahrtgedanke dahinter, sondern eine Waffenentwicklung, eindeutig.
Vielleicht muss man diese Daten so oft erwähnt haben wie Joachim Saathoff auf diesem historisch belasteten Inselboden, dass sie einem so lapidar über die Lippen kommen. Selbst wenn es der Einstieg ins Raketenzeitalter war und Auftakt zu einer völlig neuen Phase des Vernichtungskriegs, die militärisch ineffizienten V1- und V2-Raketen konnten die Wende zugunsten Nazi-Deutschlands zwar nicht herbeiführen, doch forderte ihr Einsatz einen hohen Blutzoll unter den Bewohnern etlicher Städte, sagt, zurück im Museum, Historiker Aumann.
Die Projekte hier dieser unbemannten Fernwaffen waren klar als Terrorwaffen konzipiert. Da ging es um nichts anderes als Flächenschießen, nannten das die Strategen, sehr technokratisch deutsch. Flächenschießen heißt natürlich nichts anderes als Städte anzugreifen, Zivilbevölkerungen zu töten, übers Töten hinaus auch zu terrorisieren. Und das ist natürlich in der Planung ganz klar nach allen völkerrechtlichen Übereinkünften, auch historisch damals schon ein Kriegsverbrechen.
Das Historisch-Technische Museum zeigt auch diese Bilder. Europäische Metropolen nach verheerenden Raketeneinschlägen, zerstörte Straßenzüge, ausgebrannte Busse. Beim Betrachten dieser trostlosen Szenerien verstehe ich besser, dass man den Peenemünde-Komplex in jüngerer Vergangenheit im Ausland nicht immer so entspannt sah wie vorhin Vater und Sohn aus dem irischen Dublin. Die Ambivalenz bleibt und besonders zu bestimmten Anlässen stellen sich zwei Fragen: Woran erinnern und wessen gedenken? Ein heftiger Streit mit internationalem Medienecho entzündete sich an einem Datum oder vielmehr daran, wie man ein halbes Jahrhundert später den Tag begehen wollte. Am 3. Oktober 1942 erfüllte sich der Zweck des ganzen Rüstungsprojekts der Geheimen Heeresversuchsanstalt in Peenemünde. Zum ersten Mal gelang den Wissenschaftlern und Technikern um Wernher von Braun der Start einer Rakete des Typs A4, später als Vergeltungswaffe V2 propagandistisch ausgeschlachtet. Mit einer Flughöhe von 85 Kilometern war man in den Weltraum vorgedrungen. Damit besiegelte dieser Tag einen der spektakulärsten, aber auch gefährlichsten technischen Durchbrüche. 50 Jahre später bescherte der eben zum Feiertag erkorene 3. Oktober dem wiedervereinigten Deutschland einen Eklat.
Das war 1992, das führte zum fürchterlichen Skandal, der an sich deutlichst dargestellt hat, wo eigentlich die erinnerungskulturellen Klippen Peenemündes sind.
Was war passiert, dass allen voran die britische Boulevardpresse die V2 und Adolf Hitler auf die Titelseiten hob und über Partys wetterte, die in Peenemünde zum 50. Geburtstag der mörderischen V2-Rakete gefeiert werden sollten? Der Erinnerungsskandal 1992 hatte mehrere Väter. Einmal waren da Ex-NVA-Soldaten, die im Peenemünder Kraftwerk als Vorläufer des heutigen staatlichen Museums eine privat organisierte Ausstellung eingerichtet hatten. Draußen gibt es alte DDR-Militärtechnik, drinnen ein Sammelsurium an Dokumenten und Objekten aus der NS-Zeit, schrieben Journalisten damals. Man wollte an die Legende von Peenemünde als Geburtsort der Raumfahrt anknüpfen, sagte Michael J. Neufeld, Autor des Standardwerks »Die Rakete und das Reich« im NDR. Das bezog sich auch auf Wernher von Braun, der nach dem Krieg für das amerikanische Weltraumprogramm gearbeitet und die Mondraketen mitentwickelt hatte. Doch das allein gab nicht den Ausschlag.
Es wäre nun falsch, den ostdeutschen Offizieren, die das erste Museum aufgebaut haben, die Schuld für den Erinnerungsskandal 1992 zuzuschreiben. Denn die eigentliche Initiative kam aus der westdeutschen Rüstungsindustrie und von Akteuren aus der damaligen Bonner Bundesregierung.
Sagt Daniel Brandau, mit dem ich nach meinem Besuch auf Usedom gesprochen habe. Er arbeitet an der Freien Universität Berlin und war maßgeblich beteiligt an dem Forschungsprojekt Meta-Peenemünde zum Bild der rüstungstechnischen Versuchsanstalten im kulturellen Gedächtnis. 1992 hatten ostdeutsche Ex-Militärs und die westdeutsche Luft- und Raumfahrtindustrie zu einem großen Festakt nach Peenemünde geladen, um den 50. Jahrestag des ersten Raketenstarts zu feiern. Hatte man vergessen oder verdrängt, dass in Großbritannien, Frankreich und Belgien durch deutschen V1- und V2-Raketenbeschuss über 10.000 Menschen ums Leben gekommen waren? Daniel Brandau beschreibt die Gemengelage.
Die Gründe, warum viele das zunächst unterstützt haben, waren vielfältig. Es gab Akteure, die Peenemünde durchaus rechtskonservativ bis nationalistisch neu deuten, neu erinnern wollten. Und da waren auch Altnazis darunter. Es gab zugleich Investoren, die mit einem Freizeitpark Geld verdienen wollten. Und es gab Lokalpolitikerinnen und Politiker, die den Ort für den Tourismus entwickeln wollten. Man darf nicht vergessen, dass wegen der Schließung der Militärbasen und der Verkleinerung der Peenewerft die Arbeitslosigkeit in der Region massiv anstieg und händeringend nach Lösungen gesucht wurde, etwas von dem aufkommenden Tourismus auf Usedom abzubekommen.
Die heftige internationale Kritik und der öffentliche Druck führten dazu, dass die Feier in letzter Minute abgesagt wurde. Der Skandal jedoch war nicht mehr wegzudiskutieren und die Gratwanderung im Umgang mit der NS-Vergangenheit ging weiter. Dass Peenemünde bis in die Gegenwart ein umstrittener, neuralgischer Erinnerungsort geblieben ist, haben zwei gescheiterte Anläufe bewiesen, die Geburtsstätte der Raketenwaffen zum UNESCO-Weltkulturerbe ernennen zu lassen. Erst 2021 zog das Land Mecklenburg-Vorpommern womöglich zum letzten Mal seine Bewerbung um den Welterbetitel zurück.
Was Peenemünde aber zu einem auch heute noch besonderen Ort macht, ist, dass hier zwei Dinge aufeinander prallen, die oft als typisch für den deutschen Umgang mit der Vergangenheit gesehen werden. Erstens, die Geschichte des Nationalsozialismus darf nicht verherrlicht werden. Dafür gibt es auch heute noch einen großen Konsens, politisch, aber auch gesellschaftlich. Zweitens gibt es zugleich aber einen Stolz auf technische Errungenschaften und das am besten ganz unpolitisch. Man möchte stolz darauf sein, dass man gute Autos baut und dass man andere innovative Technologien entwickelt hat.
Der Historiker Daniel Brandau hat sich auch mit den Nachkriegskarrieren der führenden Köpfe des Hightech-Standorts Peenemünde auseinandergesetzt. Er beschreibt die Rechtfertigungsstrategien Wernher von Brauns und der anderen Konstrukteure der Raketenwaffen so.
Wir haben ja eigentlich Weltraumraketen bauen wollen. Wir wurden nur ausgenutzt. Wir waren selbst überhaupt keine Nazis. Wir waren ja eigentlich unpolitische Visionäre. Das war natürlich Mythosbildung aus Selbstschutz. Es ging in Peenemünde stets um die Entwicklung von Waffen und das mit großem Einsatz und großer Konsequenz für den Krieg. Man konnte die Geschichte der Rakete nicht erzählen und dabei den Krieg und die Zwangsarbeit ausblenden.
Die Enden der Parabel, so lautet der deutsche Titel des 70er-Jahre-Kultromans Gravity's Rainbow von US-Autor Thomas Pynchon. Dort bin ich zum ersten Mal auf den Ort Peenemünde gestoßen, einen von zahllosen Schauplätzen dieses literarischen Pandemoniums. Wegen der parabelförmigen Flugbahn ballistischer Raketen hat auch Museumsleiter Philipp Aumann seine Schau so benannt.
Deswegen heißt diese Ausstellung ja auch die Enden der Parabel. Wir schauen auf die andere Seite des Fluges und sehen da ein Bild des zerstörten London. Und darüber natürlich diesen verbrecherischen Kontext wollen wir auch nicht vernachlässigen.
Auch ich folge der Parabel der Raketen von Peenemünde zu ihrem anderen Ende. Allerdings nicht nach London, sondern ins belgische Antwerpen. Es gibt keinen anderen Flecken auf der Erdoberfläche, der jemals einem derartigen Trommelfeuer von mehr als 10.000 Raketen ausgesetzt worden ist. So hat es ein Chronist über die Großstadt an der Scheldemündung kurz und knapp formuliert. Auf Spuren dieses Infernos trifft man heute in Antwerpen kaum noch. Kurz vor der abendlichen Schließung durchquere ich den weitläufigen Friedhof in Schoonselhof. Wegen der zahllosen Berühmtheiten, die hier begraben sind, spricht man auch vom Père Lachaise Antwerpens. Die 65-seitige Broschüre über den Friedhof gibt darüber keine Auskunft. Deshalb finde ich erst nach langem Suchen das Mahnmal für die Opfer der mörderischen V-Waffen. Ganz abseits und im Schatten dichter Zedern sind zwei ausgemergelte Männer lebensgroß dargestellt. Einer versucht, den vielleicht schon verstorbenen Gefährten hochzuziehen. Mit der Tramlinie 10 fahre ich danach mitten ins Herz der Stadt, wo die in Peenemünde entwickelten Fernraketen Ende 1944 für mehrere Katastrophen gesorgt hatten. De Kaiserlei heißt die Straße. Hier ist zwischen mehreren Schnellrestaurants und der Passage, die zu einem Kino führt, eine Inschrift in den Boden eingelassen. Sie erinnert an über 800 Tote und Verletzte eines V2-Raketeneinschlags im damaligen Rex-Kino. Von dieser Plakette nimmt im geschäftigen Treiben heute allerdings niemand Notiz. Haben die Antwerpener diese schweren, opferreichen Schläge aus ihrem kollektiven Gedächtnis verdrängt? Nicht ganz, sagt Frank Seberechts, den ich am nächsten Morgen an seinem Arbeitsplatz im Archiv der Stadt treffe. Allerdings müsse man die wenigen Erinnerungsorte suchen. Der mehrsprachige Historiker weiß, wann es mit den Raketenangriffen losging.
Am Freitag, den 13. Oktober 1944, fällt die erste V-Bombe auf das Gebiet von Antwerpen und es trifft einen Häuserblock in der Schilderstraat, direkt neben dem Königlichen Museum der Schönen Künste. Es gibt 32 Tote. Das Museum und einige Kunstwerke sind schwer beschädigt und die Inneneinrichtung und das Glasdach sind völlig zerstört.
Was ausgerechnet Antwerpen zum bevorzugten Ziel für die Raketenangriffe der Deutschen werden ließ? Es war der Tiefseehafen, sagt Seberechts, seit der Invasion der Alliierten der wichtigste Nachschubplatz für Munition, Vorräte, Waffen und Transportmittel. Während französische Häfen zu stark beschädigt, zu klein oder zu weit von der Front entfernt waren und Rotterdam noch in deutscher Hand, konzentrierte sich die alliierte Versorgungslinie auf Antwerpen. Dank der mangelhaften Zielgenauigkeit der V-Raketen und der amerikanischen Flakabwehr, die viele V-1 noch in der Luft zerstörte, blieb der Hafen selbst weitestgehend intakt. Trotzdem gab es auch hier Opfer.
Aus einem britischen Bericht über die Angriffe mit V-Waffen auf den Hafen geht hervor, dass zwischen dem 15. Oktober 1944 und dem 16. März 1945 insgesamt 53 Personen in alliierten Diensten ihr Leben verlieren und 174 verwundet werden. Darüber hinaus gab es laut diesem Bericht 131 zivile Todesopfer und 380 Schwerverletzte im Hafengebiet, nur im Hafen.
Das geradezu blindwütige Trommelfeuer hielt an, berichtet Frank Seberechts, und zeigte irgendwann Wirkung.
Wie es der Zufall wollte, erzielten die Deutschen während dieses wilden, fast dilettantischen Beschusses eine Reihe von Volltreffern, die die Stadt mitten ins Herz trafen. Fast jeder Treffer tat weh und verursachte Leid, aber bei zwei Gelegenheiten blutete die Stadt regelrecht aus.
Zunächst stürzte eine V2 am 27. November mittags auf dem belebten Teniersplatz im Zentrum ab. Erstmals waren mehr als 100 Todesopfer zu beklagen. Dann traf es arglose Kinogänger in der De Keyserleistraße, schräg hinter Antwerpens Opernhaus.
Am 16. Dezember zerstörte ein V2 am Nachmittag das Kino Rex in der De Keyserlei. Der Saal war bei der Vorführung von The Plainsman, einem Western mit Gary Cooper, voll besetzt. Die Bilanz: 567 Tote, davon 271 Zivilisten, also viele alliierte Soldaten, die ins Kino kamen.
Dieser Tag hat sich eingebrannt ins Gedächtnis der Metropole. Die Behörden reagierten damals schnell.
Nach der Bombardierung der Rex-Kinos ging die Stadt tatsächlich in die Knie. Alle öffentlichen Versammlungen mit mehr als 50 Personen wurden verboten. Tausende von Menschen verließen auch die Stadt.
Doch besiegen konnte man Antwerpen nicht, trotz schwerer Verluste. Die Raketen hatten mehr als 7000 Häuser vollständig zerstört oder irreparabel beschädigt. Nirgends in Belgien gab es dermaßen hohe Opferzahlen durch Beschuss wie in Antwerpen. Fast 4500 Zivilisten wurden getötet, über 7000 schwer verwundet. Bei alledem sei die Stadt nicht verstummt, berichtet der Historiker. Kneipen, Schulen, Theater und die restlichen Kinos blieben geöffnet. Frank Seberechts wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass im quicklebendigen Antwerpen jene nicht in Vergessenheit geraten, die seinerzeit ihr Leben ließen. Als Projektleiter arbeitet er im Stadtarchiv an der Errichtung eines Denkmals für sämtliche 25.000 Opfer des Zweiten Weltkriegs. Ihre Namen sollen, nach dem Vorbild des Washingtoner Vietnam Memorials, dort verewigt werden. Am Ende unseres Gesprächs schließt Seberechts den Kreis und kommt auf den wohl umstrittensten Wissenschaftler zurück, ohne den die Peenemünder Raketenentwicklung nicht denkbar gewesen wäre, der nach dem Krieg bei der NASA Karriere machte und zu den Vätern der Mondlandung zählt.
In Antwerpen wird manchmal mit einem Lächeln und einer Träne gesagt, dass Werner von Braun zuerst das Ziel auf Antwerpen geübt hat, bevor er den Mond als Ziel wählte.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.